Unser Thema heute, der dritte Teil, 3 Killer deines Lebens. Sicherlich könnte man noch mehr anhängen. Wer im Leben steht, weiß das. Aber heute Morgen geht es um den Stress, beziehungsweise um die Ruhelosigkeit, Burnout und so weiter. Das sind ja alles Begriffe, die wir kennen. Darüber wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen und ich möchte einleitend ein wunderschönes Wort lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 31 bis 32, nach der Schlachterbibel-Übersetzung. Eine schöne Begebenheit damals, da wäre ich gerne dabei gewesen, wie das wohl war. Und er sprach zu ihnen, also Jesus sprach zu seinen Jüngern: Kommt ihr alleine abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Ich möchte noch mal beten. Lieber Herr Jesus Christus, du bist unser Stellvertreter vor dem Vater. Du willst, dass wir zur Ruhe kommen. Nur bei dir kommen wir zur Ruhe. Möchtest doch du die Lieder, die wir gehört haben und mitgesungen haben, gebrauchen und auch, dass wir jetzt weitergeben möchten, um uns zu erklären, was du mit unserer Seele vorhast. Was wichtig ist, Herr, was oben ansteht. Öffne uns die Augen. Danke dafür, Herr. Amen. Es war in unserem Familienkreis, sprachen wir auch unter anderem über dieses Thema, das ich angehen möchte an diesem Sonntag, ist schon etwas länger her. Ich hatte mich noch nicht vorbereitet. Und dann frug ich so in die Familie hinein, hört mal, ja, wenn einer von euch, vielleicht hat einer von euch irgendwie ein Beispiel oder vielleicht ein passendes Zitat oder irgendwo irgendwas gelesen, dann kann er mir das mitteilen. Das würde ich dann eventuell, wenn es zu gebrauchen ist, gerne verwenden. Und da sagte eine unserer Tochter ganz spontan: Dafür haben wir keine Zeit. Das war natürlich humorvoll gemeint im Blick auf das Thema Stress. Dafür haben wir keine Zeit. Ja, wir wollen uns darüber Gedanken machen heute und ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. Das tut man ja immer so. Man beginnt mit dem ersten Punkt und der lautet: Gott will, dass wir Ruhephasen haben. Ja, das wissen wir theoretisch alle, aber setzen wir das auch um in die Praxis? Nehmen wir das in unser Leben mit hinein? Gott ist nämlich ein Gott der Ruhe. Er gönnt uns nicht nur Auszeiten, er will, dass wir Auszeiten haben, dass wir uns die nehmen. Wir werden in der Bibel ja vor 2 Dingen gewarnt. Auf der einen Seite werden wir gewarnt vor Faulheit. Diese Stellen gibt es sehr wohl auch im Wort Gottes. Aber wir werden auch gewarnt vor Stress, natürlich mit anderen Worten. Aber dass es wichtig ist, immer wieder zur Ruhe zu kommen. Darum möchte ich nochmal Markus 6 lesen, diesmal aus der neuen Genfer Übersetzung, Vers 31, 32, als der Herr Jesus da mit seinen Jüngern zusammen war. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Eigentlich ist das, was ich Ihnen hier heute Morgen präsentieren möchte, ja, eine Botschaft für mich selber. Man durchlebt das manchmal, ja? So Stresssituationen oder dass man sich ausgebrannt fühlt oder ja, dergleichen vielleicht Ähnliches. Und da sagt der Herr, der Allmächtige, kommt. Vielleicht will er dir das auch ab und zu mal sagen. Komm, jetzt werde doch einfach einmal still. Nimm mal dein Wort, mein Wort, setz dich mal hin oder fahr mit dem Velo oder nimm dein Pferd und reite aus, nimm die Bibel damit und dann setzt du dich irgendwo mal auf einen Baumstamm und guckst in die schöne Natur, liest vielleicht mein Wort, betest, dass du mal so richtig schön runterkommst. Also wie das damals war, als die Jünger da mit dem Herrn Jesus unterwegs gewesen sind und er sie dann so einlud, komm, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen ausruhen und sie fahren da irgendwo hin mit dem Boot am See Genezareth. Weiter steht ja nichts da, ne? Aber wie die dann da gesessen haben mögen, sich unterhalten haben und richtig schön zur Ruhe kamen. Das erste Mal, wo das Wort Ruhe in der Bibel vorkommt, ja, wo kommt es vor? Im 1. Mosebuch, Kapitel 2, nachdem Gott alles geschaffen hat, Himmel und Erde, 6 Tage lang, am 6. Tag dann die Krönung der Schöpfung der Mensch, da heißt es, und am 7. Tag ruhte er. Wir wollen das mal lesen. 1. Mose 2, 2 bis 3. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Gott segnete ganz besonders den Ruhetag. Der soll ein Segen für dich sein. Also demnach war die erste Person, die wir in der Bibel Ruhen finden, Gott selbst. Wie gesagt, nachdem er alles geschaffen hat, ruhte Gott am 7. Tag. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, ist ja klar, hat Gott denn Ruhe nötig? War er müde geworden? Braucht er jetzt einen Ausgleich? Musste der sich jetzt mal ausspannen, sich mal erholen? Naja, oho, in 6 Tagen. Ich lese da gerade ein Buch über Hiob, haben wir, glaube ich, am Büchertisch auch fantastisch, seelsorgerlich, aber auch vom wissenschaftlichen Aspekt her. Und da schreibt der gute Mann, der sagt ja, also man schätzt heute das ganze Universum, Gott schuf in 6 Tagen, schon er sprach und es war da, schuf er Himmel und Erde und man sagt heute, der vollkommene Raum von der Himmelswelt, ja, vom gesamten Universum beträgt heute schätzungsweise ungefähr 450 Milliarden Lichtjahre. Eine Lichtsekunde, wenn ich mich nicht irre, hat 300.000 Stundenkilometer. In einer Sekunde legt das Licht 300.000 Stundenkilometer zurück. Jetzt rechnen wir das mal hoch auf eine Minute, mal 60. 18 Millionen haben wir eben noch ausgerechnet, Jonathan. In einer Minute legt das Licht 18 Millionen Kilometer hinter sich. In einer Stunde, an einem Tag, in einem Jahr 450 Milliarden Lichtjahre. Da kommt man nicht mehr mit. Und da gibt es Billiarden von Universen, also von Milchstraßen oder Galaxien, wie man sagt. Ja? Billiarden. Und in jeder Galaxie wieder Milliarden von Sonnen, also Sterne, Planeten und dann noch der ganze Raum dazwischen. Oho. Das ist doch kein Wunder, dass Gott sich ausruhen musste. Und wahrscheinlich besonders, als er den Menschen geschaffen hat. Ja? Ach, jetzt brauche ich erstmal Pause. Ja, muss Gott sich erholen, was meinen Sie? Er ruhte am 7. Tag. Also Psalm 121,4 sagt, ja, in Bezug auf Israel, siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Ja, der braucht doch keine Ruhe. Sehen Sie mal, Gott ist doch die Quelle, die Urquelle aller Kraft. Er ist doch in sich selbst das Leben und aus ihm selbst kommt das Leben. Er ist, der er immer ist und immer sein wird. Jahwe, ich bin, der ich bin. Der Ursprung aller Kraft, der Ursprung aller Dynamik, der das Atom geschaffen hat. Wir wissen, was ein Atom anrichten kann. Das hat er geschaffen. Ja, da sagt doch der Jesaja natürlich mit Recht. Kapitel 40, 28. Jesaja 40, 28. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Ja, jetzt verstehe ich das aber immer noch nicht. Also wieso musste er denn am siebten Tag ruhen? Oder wollte er am siebten Tag ruhen? Und segnet diesen Ruhetag auch noch ganz speziell? Ich gehe davon aus, dass Gott mit dem siebten Tag etwas ganz Besonderes vorhatte. Und dass dieser Tag eine besondere Heilsbedeutung hat. Gott ruhte am siebten Tag. Wann wurde der Mensch geschaffen? Wir haben schon gesagt. Am sechsten Tag. Ja, am sechsten Tag wurde der Mensch geschaffen. Gott ruhte am siebten Tag. Also war ja, also der erste, das ist ja ein tolles Lebenbeginn, ne? Der erste Tag des Menschen nach seiner Erschaffung war gerade ein Ruhetag. Ja, also er wurde, ich sage jetzt mal mit unseren Worten, er wurde am Freitag wurde er geschaffen und am Samstag hat er erstmal Pause. Klasse Sache. Wunderbare Sache. Nach jüdischer Tradition bedeutet der Schabbat, der Sabbat, auch das Ruhen in der Gegenwart Gottes. Alles soll zur Ruhe kommen. Also 2. Mose, wenn man das jetzt lesen würde, Kapitel 23, 12. Der Mensch sollte ruhen, die Arbeit sollte zur Ruhe kommen, das Vieh sollte ruhen, also Ochsen und so weiter und so fort. Die Knechte und Mägde, wie man damals sagte, oder Sklaven und sogar die Fremden, alles sollte zur Ruhe kommen am Sabbat. Und Jesus sagt, ist ja auch wirklich interessant, dieses Wort, dass der Herr Jesus sagt, dass der Sabbat um des Menschen willen geschaffen wurde und nicht umgekehrt. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher. Gott ruhte am siebten Tag für was? Für den Menschen. Der erste Tag nach der Erschaffung des Menschen war ein Ruhetag. Also war der Ruhetag für ihn geschaffen. Liegt dieser Tatsache nicht zugrunde, liebe Geschwister, von dem, was Gott von Anfang an wollte? Das hat Heilsbedeutung. Das ist der Sinn unserer Existenz. Der Mensch soll in die Ruhe Gottes gelangen. Das ist der Zweck seines Daseins. Ja, sicher sollte er arbeiten, ja? Er sollte fruchtbar sein. Er sollte sich die Erde untertan machen. Aber alles in und alles aus der Ruhe Gottes, in totaler Harmonie und totalem Frieden. Die Unruhe, die trat ja dann erst ein mit dem Sündenfall. Adam, der gesündigt hatte mit seiner Eva, da heißt es ja dann, ja im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Jetzt trat die Unruhe ein mit der Sünde. Und seitdem ist der Mensch unruhig. Und dann Kain, der seinen Bruder Abel erschlug, da sagt Gott ihm in 1. Mose 4, 12, ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und seitdem ist der Mensch ruhelos, im Krieg, in Hetze, gejagt, in Sünde. Von Satan und allem drum und dran. Und erst, als der Herr Jesus Christus dann kam und in seiner Person, in seinem Leben das Erlösungswerk vollbrachte, während seines Lebens, sein Tod am Kreuz von Golgatha, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, er brachte uns den Frieden wieder zurück, die Ruhe wieder zurück, ja, weil er die Sünde bezwang. Und darum konnte er ja einladen und er konnte ja damals sagen, Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, also die ihr unter euren Lasten leidet, ich will euch Ruhe geben. Also der Mensch findet in dem Werk unseres Herrn Jesus Christus, der die Sünde besiegt hat, der den Teufel besiegt hat, zurück zum ursprünglichen Zweck seines Lebens, nämlich zur Ruhe in Gott. Und das ist so, wer nun zu Jesus Christus gefunden hat und wer an ihn glaubt, der ist zur Ruhe gelangt. Das sagt der Hebräerbrief übrigens, ja, Hebräer Kapitel 4, Vers 10, da heißt es, und wer in seine Ruhe eingegangen ist, sehen Sie, in seine Ruhe, in die göttliche Ruhe, der siebte Tag, ja, an dem er ruhte. Wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch selbst zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Gott will, dass wir ruhen in ihm. Das ist so ein bisschen allgemein jetzt mal gesagt über die Ruhe. Und es ist tatsächlich so, wer diese Ruhe erfahren hat, die Vergebung in Jesus neu geworden ist, der ruht von den Gesetzeswerken. Der steht jetzt im Glaubensgehorsam auf einem vollkommen neuen Fundament. Ruhen in Gott. Ruhen aus Gott. Das ist aber auch für unser Alltagsleben wichtig. Gut, wir haben, die wir zu Jesus Christus gefunden haben, die wir durch seine Gnade erlöst sind, wir haben zur Ruhe in Gott gefunden, aber in unserem christlichen Alltagsleben sieht es ja dann doch trotzdem leider manchmal anders aus, oder? Da kennen wir alle Ruhelosigkeit und Stress und Sorgen und Ängste und Ausgebranntsein oder was, Erschöpfungszustände und wie man das nennen will. Und man hat den Eindruck, ja, in den letzten Jahren nimmt das eher zu. Da gibt es einen Mann, so als Beispiel jetzt greife ich den heraus, das ist, mit ihm beginnt die Prophetenzeit. Ich meine, Mose war ja schon Prophet, Abraham war Prophet, aber Elia, das war dann der große Prophet, mit dem dann die Prophetenzeit begann. Also Elia, dann Elisa und so weiter und so fort, später Jeremia, Jesaja, ja. Und dieser Mann, der hat einmal Folgendes erlebt, Sie kennen die Geschichte alle. Er hat gedacht, er wäre allein übrig gewesen, geblieben, das ganze Volk ist von Gott abgefallen und Propheten wurden getötet, die Altäre Gottes wurden vernichtet und so weiter. Und in einem unheimlichen Szenario, also das ist ein Film wert, ja, oder ein Roman, also das ist unwahrscheinlich spannend in diesem Szenario, siegt dieser Elia für Gott oder, ja, ich glaube, wir sagen besser, Gott siegt für ihn oder für sich selbst. Ein großes Wunder geschieht. Das Opfer, das Elia da angesichts der Baalspriester erstellen ließ, das wurde mit Feuer vom Himmel her entzündet. Das Wasser, Felsen, alles verbrannte. Das ganze Opfer. Das Volk war so ergriffen. Es war ein von Gott abgefallenes, götzendienerisches Volk. Und Gott und Elia hat ihnen vorher gesagt, wenn der Herr Gott ist, folgt ihm nach. Das fiel jetzt auf ihr Angesicht und die schrien, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und dann siegt der Elia über 450 Baalspriester. Das zehrt natürlich an seine Kräfte, ne? Ist klar. Zehrt an seine Kräfte. Der Gedanke, allein übrig geblieben zu sein, das macht ihn wirklich mürbe. Er ist deprimiert, innerlich deprimiert. Jetzt kommt auch noch die Verfolgung durch die gottlose Isebel, die Ehefrau Ahabs, die ihm mit dem Tod droht. Und da ist der Elia auf einmal, bei all der Kraft, die er vorher gehabt hat, und dieses große Wunder und dieses herrliche Szenario ist ausgebrannt. Er kann einfach nicht mehr. Seine Kraft war aufgebraucht. Und was tut er? Was tut Elia? Er haut einfach ab. Er flieht in die Wüste und er setzt sich unter einem Ginsterstrauch. Und da sitzt er nun. Und was tut Gott? Er gönnt ihm diese Ruhe. Ja? Ja, manchmal brauchen wir Kraft, wie die Adler getragen vom Wind, ne? Dass sie neue Kraft kriegen. Die auf den Herrn haben, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ja, wenn wir in einem Dienst stehen, eine Aufgabe haben, dann gibt uns Gott auch in dieser Situation die Kraft. Aber dann kann es auch mal sein, dass wir Ruhe brauchen und dann leitet er es so und er sagt, du, jetzt mach mal halt lang. Jetzt gönne ich dir das auch. Kraft, wenn du Kraft brauchst und Ruhe, wenn du Ruhe brauchst. Du bist auch noch ein Mensch. Also Gott finde ich herrlich, Gott gönnt ihm diese Ruhe und der Elia dann, er schläft ein, er ist so kaputt, so am Ende, schläft ein da unter seinem Ginsterstrauch in der Wüste und da schimpft Gott nicht und oder sagt, Mensch, du bist ja vielleicht ein Penner. Ja, was ist denn los mit dir? Eben hast du noch so in Kraft gewirkt und 450 Baalspriester besiegt und hast du nicht gemerkt, wie ich da Feuer vom Himmel abfallen lasse? Und jetzt läufst du weg von einer Frau, die dich verfolgen will? Ja, jetzt hör aber bloß auf, mach mal voran jetzt. Nein. Gott schickt einen Engel mit einem ganz frischen Brot, ganz frisch gebacken. Oh, ich riech's noch. Ich riech's. Noch warm und quellfrisches Wasser und stellt das an das Kopfende des Elia da, wo er unter dem Ginsterstrauch schlief. Und dann weckt der Engel, der weckt den Elia und sagt nur, gar nicht mehr, sagt nur, steh auf und iss. Steh auf und iss. Sehen Sie, Gott tut das Naheliegende. Das Richtige im richtigen Moment. Gott ist unser bester Seelsorger. Er weiß, was wir brauchen. Müssen wir uns nicht schämen. Er schimpft ihn nicht aus, er lässt ihn in Ruhe. Ja, ich dachte so, wir brauchen alle, glaube ich, mal den Ginsterstrauch. Den brauchen wir alle. Und der Elia dann auch, ja, er hat dann auch gegessen, er hat auch getrunken. Und was macht er dann? Dann legt er sich wieder hin und schläft. Haut sich wieder aufs Ohr. Und was tut Gott jetzt? Nichts. Er gönnt ihm die Ruhe weiter. Und er lässt ihn einfach mal richtig ausruhen. Entspannen. Und dann schickt er wieder einen Engel. Und er weckt ihn dann zum zweiten Mal. Und ermutigt den Elia, jetzt ist er zur neuen Kraft gekommen und sagt, nochmal ess und trink, du hast einen weiten Weg vor dir. Und dann wird der Elia, tolles Beispiel, dann wird der Elia an den Berg Horeb geführt, wo auch schon Mose gewesen ist. Und da veranstaltet Gott jetzt ein Schauspiel. Ja, der Elia war ja verzweifelt, ich bin allein übrig. Jetzt zeigt ihm, wie Gott wirkt und da passiert da Folgendes. Auf einmal kommt da ein felsenzerreißender Wind oder Sturm. Alles fliegt darum. Und dann heißt es, ganz sachlich, aber Gott war nicht in dem Wind. Und dann kommt ein Erdbeben, alles wackelt und die Steine fallen runter, die Felsen und so. Und da heißt es wieder, und Gott war nicht in dem Erdbeben. Und dann kam ein Feuer, das gewaltig alles verbrannte und Gott war nicht in dem Feuer. Und dann kam ein sanftes, leises Säuseln. Und da wusste Elia, das ist die Offenbarung des Herrn. Und da verhüllt er sein Angesicht. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus. Das ist ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus. Jesus kam in diese Welt und er brachte uns nicht das Gericht. Es wurde heute Morgen noch gelesen, als wir beteten. Ich bin nicht gekommen, diese Welt zu richten, sondern zu retten. Er tat kein Wunder des Gerichtes zur Vernichtung des Menschen, als Jesus hier auf dieser Erde war. Nein, wie kam er? Sanftmütig, von Herzen demütig, ganz liebevoll. Und so lud er ja dann auch die Menschen ein, kommt in meine Ruhe. Mose werden etliche Hilfskräfte zur Seite gestellt. Der war auch mal überarbeitet. Der hat so aus der Kraft Gottes gelebt, aber da kam er auch mal an einen Punkt, da konnte er nicht mehr. Sein Schwiegervater hat das erkannt und 2. Mose 18, 18, du wirst ganz erschlaffen, sagt sein Schwiegervater. Gibt doch gute Schwiegerväter, ne? Sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist, denn die Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht alleine ausrichten, sagt der Schwiegervater seinem Schwiegersohn, dem Mose. Und wie reagiert jetzt der Schwiegersohn Mose? Ist er sich zu stolz? Nee, ich schaff das schon, ich mach weiter, das wird schon irgendwie gehen. Kommt er sich zu wichtig vor? Nein, es heißt dann in Vers 24, 2. Mose 18, 24. Und Mose hörte auf die Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er gesagt hatte. Kommt zur Ruhe. Später bekommt Mose 70 Älteste noch zur Seite gestellt, die mit ihm die Verantwortung des Volkes trugen und ihn sozusagen unterstützten. Die sind am ärmsten dran, die meinen, alles alleine tun zu müssen. Schauen wir mal auf uns, auf unsere Gemeindearbeit, vielleicht auf unsere Einsätze oder in dem Verein oder dem Kreis, wo man sich befindet, vielleicht auf der Arbeit. Ich hörte dieser Tage Radio ERF, war es ja, Radio ERF, und da ging es dann auch um Schlaflosigkeit und so weiter und so fort. Und dann war da die Rede von einem Unternehmer, der nicht mehr zur Ruhe kam. Ich glaube, der war Christ. Der nicht mehr zur Ruhe kam und nachts keinen Schlaf mehr fand. Er konnte nicht mehr schlafen. Und dann ging nicht mehr so weiter und dann ist er in eine christliche Therapie. Und dann hat man bald herausgefunden, woran das lag, nämlich dieser Mann konnte keine Kontrolle abgeben. Das war alles. Er konnte keine Kontrolle abgeben. Er meinte immer, alles kontrollieren zu müssen. Überall einen Blick drauf zu werfen, alles zu sehen, alles zu wissen, die letzte größte Verantwortung zu tragen und zu ertragen. Und er fand nicht mehr zur Ruhe. Man konnte ihm dann helfen, durch eine Therapie konnte man ihm helfen, er kam davon los. Und das ist ja dann gut gewesen. Ja, Sprüche Kapitel 15, 16. Besser wenig mit der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Der zweite Punkt, den wir behandeln, Ursachen von Ruhelosigkeit. Was sind die Ursachen, die mich ruhelos machen oder mich aufzehren? Der amerikanische Stressforscher Sheldon Cohen infizierte freiwillige Versuchspersonen mit Schnupfenviren. Mit einer triefenden Nase reagierten aber nur diejenigen, die sich zuvor in einem Test als gestresst bezeichnet hatten. Ergebnis des Versuchs: für chronisch Gestresste, die sich mit ungelösten Konflikten, großen Ängsten und mit starken Sorgen plagen, stieg das Erkrankungsrisiko um das 3- bis 5-fache. Wir haben ja jetzt schon einige Ursachen erwähnt, warum man in Stress, in Ruhelosigkeit fallen kann und Erschöpfung. Aber hier vielleicht so einige Gedanken möchte ich dem noch anfügen. Da ist zum Beispiel der Eigendruck. Erinnern wir uns an den Unternehmer, ja? Den Geschäftsführer. Der Eigendruck. Man meint, man müsse immer drauf losarbeiten, und man meint vielleicht unbewusst, gar nicht mal bewusst, keine Angeberei, aber man meint unbewusst, man sei unverzichtbar. Darum sagt man zu allen Aufgaben ja, man traut sich gar nicht Nein zu sagen. Das ist die Pflicht eines Christen. Man muss überall dabei sein, man muss überall die Kontrolle haben und man tut sich schwer damit, irgendetwas abzugeben oder mal zu sagen, nee, das können jetzt andere machen. Ja, dann stehe ich ja im Schatten plötzlich. Es heißt, nichts verstärkt Stress mehr, als die Kontrolle behalten zu wollen. Der Apostel Paulus, also wir behandeln den ja gerade hier in unseren Bibelgebetstunden. Ich erinnere mich noch sehr gerne an letzten Donnerstag mit Freddy oder davor, glaube ich, war es der Nathanael, und da waren ja dann auch die Stellen, die uns aufzeigen, wie der Apostel Paulus gearbeitet hat. Ja? Also im Ruhrgebiet, da würde man sagen, wie der malocht hat, ja, wie der sich abgerackert hat, geschafft hat, Tag und Nacht, der war unterwegs, der war zu allem bereit. In ganzer Hingabe, aber selbst der Apostel Paulus sorgte dafür, dass er mal zur Ruhe kam. Da gibt es ja einen Bibelvers, einen konkreten. Ich würde mal sagen, nicht direkt, aber indirekt. Indirekt gibt es einen Bibelvers. Apostelgeschichte 20,13, da schreibt nämlich der Lukas, ja, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der schreibt: Wir aber gingen voraus auf das Schiff und fuhren ab nach Assos, wo wir Paulus aufnehmen wollten, denn so hatte er es angeordnet, da er selbst zu Fuß gehen wollte. Ja. Warum wohl? Ja, fahrt immer mit dem Schiff. Ich gehe allein zu Fuß. Warum ging er zu Fuß? Wollte einfach mal allein sein, denke ich. Er wollte einfach mal irgendwie Abstand haben. Er wollte einfach mal mit Gott allein sein, beten, zu Fuß gehen, gucken, ruhen. Darum hatte er es angeordnet, fahrt ihr mit dem Schiff, ich gehe zu Fuß. So stelle ich mir das vor. Wir sprachen ja von Elia. Wir hatten ihn erwähnt. Ja, der Mann dachte eben von sich, er sei allein übrig geblieben, alle Propheten getötet und alle Altäre kaputt gemacht und so, und dann beklagt er sich auch, im Römerbrief Kapitel 11 steht das ja so in den ersten Versen, beklagt er sich auch, Gott, ich bin allein übrig geblieben, und er lag ja mit seiner Einschätzung total daneben. Was sagt ihm Gott? Nee, Elia, so wichtig bist du noch wieder nicht. Da sind noch 7000 andere. Ja? Die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Ich weiß nicht, aber denken wir nicht manchmal auch so? Ich hab's ja auch schon erwähnt, ja? Unbewusst. Ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige. Und wir sehen gar nicht, dass es da noch 7000 andere um uns gibt, die Gott genauso gebrauchen will. Man erkennt nicht, dass Gott uns zur Ruhe bringen will und dass das eben auch zur Hingabe gehört. Wim Malgo pflegte immer zu sagen, ich habe es noch im Ohr, pass auf, verlier dich nicht in der Vielzahl deiner Wege. Es ist ja nicht unbedingt die Arbeit, wenn man jetzt viel Arbeit hat, jeder Landwirt hat viel Arbeit oder Maurer muss viel arbeiten, aber es ist der Druck, der kommt. Und vielleicht die Menge aus den verschiedenen Regeln, da musst du noch die E-Mails und dann musst du noch da einen Brief und dann musst du noch telefonieren und dann musst du noch da sein, denkst schon wieder an zu Hause und so weiter und so fort. Ja? Und der Druck. Es kamen einmal, ich habe diese Geschichte gelesen, jüngere Leute, die kamen zu einem sehr weisen älteren Mann und die haben immer über ihn gestaunt, weil der so glücklich aussah, der war so ausgeglichen. Und dann haben sie ihn gefragt, Mensch, was machen Sie eigentlich, dass Sie immer so ruhig sind und so ausgeglichen und so gelassen und so fröhlich und so weiter? Und dann sagte er, dann antwortete der Mann und dann sagte er, ja wisst ihr, das ist ganz einfach. Wenn ich lieg, dann lieg ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und die jungen Männer, die gucken sich an und sagen, hä? Was ist denn das für ein Patent? Das machen wir doch auch. Wir liegen, wir stehen auf, wir gehen und wir essen. Nein, bitte nehmen Sie uns doch ernst. Sagen Sie uns das Rezept. Und dann sagt er wieder, ja wisst ihr, wenn ich lieg, dann lieg ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und jetzt wurden die schon nervös und ein bisschen fühlten sich auf den Schlips getreten. Und das finden wir aber gar nicht gut. Und dann sagte er, doch, ich will euch sagen, was das Patent ist. Ihr, sicher, ihr liegt auch, ihr steht auch auf, ihr geht auch, ihr esst auch. Aber wisst ihr, was ihr macht? Ihr liegt und denkt schon ans Aufstehen. Ihr steht auf und denkt schon, wohin ihr geht. Ihr seid unterwegs und denkt schon ans Essen. Und dann fasste er so zusammen, so sind eure Gedanken ständig woanders und nicht da, wo ihr gerade seid. Hat was. Also Eigendruck, eine andere Möglichkeit ist Druck von außen. Das kann auch sehr stressig sein, Druck von außen vom Arbeitgeber oder der hat auch Stress vom Kunden. Die zu bewältigende Arbeit, der Druck, der einfach zunimmt. Es setzt einem zu, das macht einen kaputt, dann schleppt man das mit nach Hause, mit in die Familie, dann ist der Krach schon da, überall ist Nervosität. Da ist vielleicht Gebet und ein offenes Gespräch mal ganz, ganz wichtig. Druck in der Familie, das ist auch so ein Punkt, ja. Betrifft ja dann oft auch die Frauen, die Kinder, der Haushalt, all das miteinander erledigen und vielleicht noch vorbereiten für einen Urlaub. Ach, der Urlaub ist ja so schön. Und dann kommt man aus dem Urlaub, ist kaputter, als wenn man losgefahren ist. Ja? Also inzwischen weiß man auch, das möchte ich nochmal einblenden, Killer, dass viele psychomatische Störungen wie Kreislauferkrankungen, Erschöpfungszustände und Burnout durch Leistungsdruck verursacht werden können. Auch Druck in der Familie. Finanzieller Druck. Huiuiui, das ist schlimmer, als man denkt. Denn ich habe nachgelesen, Schulden gehören zum Stressfaktor Nummer 1. Ja? Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Das Bankkonto. Die Hypothek. Man kann nicht mehr richtig kalkulieren. Alles wird teurer. Man hat gar kein richtiges Budget mehr. Da ist das Auto kaputt gegangen. Die Kinder brauchen neue Sachen für die Schule. Das Geld ist knapp. Ja, das ist ein Kampf. Das ist wirklich nicht einfach. Das möchte ich nicht so oberflächlich dahin plappern. Ja? Das macht Stress. Und wenn wir schon bei Schulden sind, da kommt man ja dann fast schon automatisch drauf, in dem Wort Schulden kommt das Wort Schuld vor. Also das eine muss jetzt mit dem anderen nichts zu tun haben, das möchte ich damit nicht sagen. Aber Schuld, ja Schuld, Schulden ist ja negativ, ne? Schuld, belastend, Sünde. Sünden, die man vielleicht nicht loslässt, an denen man gebunden ist, wovon andere nichts wissen. Ich muss da gar nicht viel zu sagen, ich muss da nur auch einen Psalm lesen, einen bekannten Psalm, 32. David hat ihn geschrieben, er hat das selber durchlebt. Da steht alles drin, steht alles drin. Psalm 32, 3 und 5, nach der neuen Genfer Übersetzung bitte. Da schreibt David: Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft, wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du? Ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Also von der Sünde und von all dem negativen Lasten, die die Sünde mit sich bringt. Ich hörte da die Geschichte, da war ein Prediger und der predigte an einem Sonntag und dann kam nach der Predigt kam eine Frau mittleren Alters, denke ich, auf ihn zu und sagte ihm: Ja, Herr Pastor, aufgrund Ihrer Predigt, wissen Sie, ich habe ein sehr schlechtes Verhältnis zu meinem Vater. Ich glaube, Mutter lebte nicht mehr. Ich habe ein sehr schlechtes Verhältnis zu meinem Vater. Aber ich stehe jetzt unter dem starken Eindruck, dass ich mich mit ihm versöhnen sollte. Und dann sagt natürlich der Pastor: Ja, bitte, bitte tun Sie das, überwinden Sie sich. Und dann hat sie das getan. Sie hat dann zuerst den Papa angerufen und sich mit ihm ausgesprochen und sich auch entschuldigt für den Groll. 15 Jahre keinen Kontakt gehabt, 15 Jahre. Und dann sagt sie dem Vater: Bitte, Papa, vergib mir, wo ich mich einfach falsch verhalten habe und dies und jenes getan habe. Und der Vater entschuldigte sich dann auch und sie vergaben sich gegenseitig. Und da sagt die Frau, das lese ich Ihnen jetzt, sie sagt, dass sie 15 Jahre lang Tag und Nacht Kopfschmerzen gehabt hat. Sie sei damit zu Bett gegangen und wieder aufgewacht und alle Medikamente, die sie bekam, haben praktisch nicht geholfen. Und dann, ich zitiere: Doch an dem Morgen, nachdem ich meine Beziehung zu meinem Vater geklärt hatte, wachte ich auf und hatte keine Kopfschmerzen mehr. Und sie fing an zu weinen, sagt der Pastor. Es gibt doch nichts Befreienderes, Entstressendes als Vergebung. Tetelestai. Vollbracht, alles bezahlt, griechisch, ja, es ist vollbracht. Tetelestai, es ist alles bezahlt. Ja, stell dir vor, du hast keine Schulden mehr. Kommt einer und gibt dir so viel, dass du keine Schulden mehr hast und noch dein ganzes Leben leben kannst. Ja, das befreit doch. Wie viel mehr die Schuld und Sünde vor Gott. Befreiend, da kommt man zur Ruhe. So, letzter Punkt. Sich überwinden, zur Ruhe kommen zu wollen, da gehört ja immer ein Wille dazu. Wie macht man das? Zur Ruhe kommen wollen, da muss man wirklich wollen. Das muss man annehmen. Vielleicht einmal besinn dich ganz neu auf deinen Herrn, der wirklich da ist. Psalm 42, 6, nach Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und stürmst so ruhelos in mir? Das schönste Selbstgespräch, das ich je gehört habe. Was betrübst du dich, meine Seele, und stürmst so ruhelos in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, ihm meines Angesichts Hilfe und meinem Gott. Was steckt denn in diesem Vers drin? Rechne wieder ganz mit Gott. Überlass ihm deine Angelegenheiten. Du wirst sie trotzdem tragen müssen, du steckst ja drin, aber du darfst es ihm sagen. Du kannst dich selbst beruhigen und sagen, der Herr ist meines Angesichts Hilfe. Ich muss aus verschiedenen Gründen, regelmäßiger zum Augenarzt. Zur Augenärztin. Und da sitzt man dann da und dann werden manchmal Fotos gemacht. Fotos von der Netzhaut oder von der Sehschärfe, um die zu testen und so weiter. Und es ist meistens so, da muss man sich da hinsetzen, ist da so ein Apparat, da muss man reingucken und da muss so ein Ding, da muss man das Kinn drauf tun und dann muss man das Angesicht muss man dann dagegen drücken. So, gucken Sie mit dem Angesicht in diesen Apparat, Herr Lied. Ne? Ja, mache ich. Und dann sieht man da so ein kleines rotes Kreuz. Und das Kreuz ist mal in der Mitte, das ist mal rechts, das ist mal links. Und dann sagt die Herr Lied, gucken Sie immer auf das Kreuz. Egal wo es ist, rechts, links, in der Mitte, ja. Gucken Sie immer auf das Kreuz. Gucken Sie auf das Kreuz, Herr Lied, auf das Kreuz. Augen weiter aufmachen, gucken Sie aufs Kreuz. Ja. Mit dem Angesicht, ja. Und da denke ich, das ist doch eine schöne Sache. Ja. Sein Kreuz ist meines Angesichts Hilfe. Gott ernst nehmen, wahrnehmen, real nehmen. Ich weiß es nicht. Gestatten Sie mir diese Frage. Bist du vielleicht, der du jetzt hier sitzt oder am Livestream, bist du vielleicht so unruhig und so umgetrieben in Ruhelosigkeit? Du tappst hier und da und bist ruhelos, weil du noch keine Ruhe in Jesus gefunden hast. Weil du noch keine Vergebung erlangt hast. Kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben, sagt Jesus. Da kommt er uns entgegen und jetzt erwartet er aber etwas. Komm du zu mir. Kommt zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Also er kommt uns mit seiner Ruhe entgegen, er bietet sie uns an. Und jetzt sagt er, komm du, komm. Aber du musst kommen. Du musst wollen. Vielleicht heute Morgen. Und als Christ, ja. Was kann ich als Christ tun, der ich dem Stress unterliege? Da habe ich auch was Schönes gelesen, da ist ein junger Pastor, in den Vereinigten Staaten war das, da ist ein junger Pastor und der kommt da in Verbindung mit einem wohl weltberühmten anderen Pastor, der wirklich sehr viel Geistliches in dieser Welt erreicht hat, Menschen zu Jesus geführt, Gemeinde gebaut und so weiter und so fort. Und der junge Pastor ist dann auf ihn zugegangen und hat gefragt, Mensch, das ist die Gelegenheit, ich kann dich jetzt mal fragen, wie er das gemacht hat. Also der hat so viel erreicht und dann sagt er ihm, ich bin noch jung und erst kurze Zeit im Dienst, Sie haben Jahrzehnte mehr Erfahrung, können Sie mir einen Rat geben, so als für einen jungen Pastor? Und dann guckt dieser ältere Herr, er guckt ihn an und sagt, ja, kann ich machen, mein Rat ist, du, hör mal, ey, du spielst ganz schön gut Golf, du. Hä? Ja, du spielst gut Golf. Also, ja, wie gut Golf? Ja, ich rate dir, spiel weiter Golf. Geh in den Golfclub, auch wenn das ein bisschen Geld kostet. Und dann sagt er, Golf ist das Einzige, das mich am Leben erhalten hat. Gut, das kann man jetzt sehen, wie man will, ich weiß es. Aber der Mann hat geistlich auch sehr viel erreicht. Ja, hast du ein Pferd? Reit doch mal. Gehst du gerne wandern? Ja, tu es doch. Der Pastor rät dann, achte darauf, ein ausgewogenes Leben zu führen. Nimm dir Zeit zum Ausruhen und Erholen. Lade deine Batterien neu auf, denn du hast eine lange Strecke zurückzulegen. Wie Elia. Das habe ich früher, schon ganz lange her, aber das ist mir bei der Vorbereitung wieder in den Sinn gekommen. Ich will Schluss machen jetzt. Da ist ein sehr erfolgreicher amerikanischer Rechtsanwalt, glaube ich, ist der gewesen, Jurist irgendwie was. Erfolgreich, gut, der konnte sich das vielleicht auch leisten, aber der hat sich vorgenommen, abgesehen von dem Wochenende, sich einen Tag in der Woche freizunehmen, nur für seine Familie. Und meistens mittwochs hat das dann gemacht und dann wussten die Kinder das schon und auch die Frau. Und er kam immer wieder mit einer neuen Idee. Und die sagte er aber erst, wenn er dann zu Hause war. Dann ging die mal in die Natur raus oder dann ging sie mal schwimmen oder irgendein Spiel machen oder etwas besichtigen oder vielleicht auch mal zelten oder ein Grillfeuer machen und so weiter. Immer wieder eine neue Überraschung. Und das tat der ganzen Familie unheimlich gut. Die kamen alle runter und wurden aufgebaut. Ja, Stress, Ruhelosigkeit. Aber kommen wir zum Schluss. Vielleicht noch ein Beispiel hier. Das ist ein Glas Wasser. Was meinen Sie, wie schwer das ist? Meinen Sie, 250 Gramm? Das ist relativ, spielt eigentlich keine Rolle. Das ist so schwer, solange du es hältst. Ne? Ich kann das jetzt, denke mal, eine Minute kann ich das so halten. Sollen wir mal ausprobieren? Nein. Ich kann es auch 10 Minuten halten, aber dann wird es auf einmal schwerer, obwohl immer noch gleiche Gewicht hat. Und wenn ich es eine Stunde halte, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Geschweige denn einen Tag. Wenn wir in den Dingen bleiben, man kann Sorgen, Lasten ein Stück weit ertragen. Man kann es auch mal ein bisschen länger ertragen, aber wenn sich unser Leben nur noch darum dreht, nur noch darum, und wir wollen das tragen, 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 dann wird es uns eines Tages zu schwer, bis wir es nicht mehr können. In Ruhe gelassen zu werden, ist gut. Aber durch Ruhe gelassen zu werden, ist besser. Vielleicht ist der Zeitpunkt da, dass du dir sagst, ja, da ist ja doch auch die Bibel wahr, da muss ich über die Bücher, ich muss jetzt Konsequenzen ziehen, sei es geistlich, sei es körperlich. Und ich sagte Ihnen ja, das ist eigentlich eine Botschaft, die ich mir wirklich auch selber halten muss. Ich hätte gar nicht den Grund, Stress zu haben. Viel Stress mache ich mir selber. Aber er ist eben doch da, ne? Und da kommt man an seine Grenzen. Und da muss man nur sagen, so, Schluss. Wollen wir das tun? Da, wo es nötig ist. Amen. Ich bete noch mal ein Gebet. Liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus danken wir dir, dass wir von dir geschaffen worden sind für deine Ruhe. Und danke, dass der Herr Jesus Christus in diese Welt kam, um uns in diese Ruhe, die wir verloren haben, zurückzuholen. Danke aber auch, dass du uns zu ermahnen weißt, uns aufzuerbauen weißt, da, wo wir im Alltag in Stress und Ruhelosigkeit getrieben sind, in Druck, Kontrolle, unbewusste Ich-Sucht vielleicht sogar, da legst du deinen Finger darauf, Herr. Gib du uns, gib du mir, dass wir gerade auch zwischendurch, und wenn es nur Minuten sind, runterkommen, ruhig werden, immer uns immer wieder auf dich besinnen dass du unsere Angesichtshilfe bist. Danke, du bist da, Herr. Wir glauben an dich. Amen.